ARD. Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Anne-Dore Krohn und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Für die Buchmesse reicht eine Sendung nicht aus. Deshalb hören Sie jetzt gleich Gespräche mit Maya Lunde, Peter Stamm und vielen anderen, die wir in Frankfurt auf der Buchmesse geführt haben.
Und außerdem begegnen Sie in dieser Folge der Literaturagenten Hildegard Knief, Thomas Mann und Tolkien.
Also herzlich willkommen beim Podcast mit den Bücherblättern.
Favorit Buch.
Haben Sie auch einen Bildschirmzombie im Kinderzimmer? Packt Ihr Kind der Bildschirmgroll, wenn es sich mal von seinem Computer trennen soll? Fühlen Sie sich schlecht, weil Sie Ihren Kindern ein schlechtes Vorbild sind, selbst immer nur am Handy hängen? Die norwegische Autorin Maya Lunde, selbst Mutter von drei Söhnen, hat ein flammendes Plädoyer mit dem Titel »Rettet die Kindheit« verfasst. Darin schildert sie, so der Untertitel, wie die digitale Welt unsere Kinder in Besitz genommen hat. Und was wir tun können, damit sie wieder Lust am Spielen, Lernen und Leben gewinnen. Die Literaturagenten sprachen mit Maya Lunde auf der Frankfurter Buchmesse.
Ja, Thomas, du hast ja hier im Frühjahr schon Maya Lundes Roman Für immer vorgestellt bei den Literaturagenten. Mhm. Wie kommt sie jetzt eigentlich dazu, ein Sachbuch zu schreiben?
Naja, sie hat drei Söhne und ist von all dem betroffen, was wir gerade im Vorsetzer so mit bitterem Humor angesprochen gehört haben. Sie ist zudem studierte Medienwissenschaftlerin, weiß also die über 200 Studien, die sie für ihr Buch ausgewertet hat, sehr genau zu lesen. Und sie kommt aus Norwegen, einem der reichsten Länder der Welt. Deshalb hat man da schon vor 15 Jahren angefangen, die Digitalisierung voranzutreiben, sogar schon den Grundschulkindern einen Computer mitgegeben, den sie dann sogar nach der Schule mit nach Hause nehmen konnten. Und was so vielsagend ist, eine Studie hat nach Spuren spielender Kinder in der Natur um die größeren Städte in Norwegen herum gesucht. Also was tun Kinder in der Natur? Sie bauen Hütten. Und die Forscherinnen und Forscher haben da Hütten gefunden, die waren 15 Jahre und älter. Das heißt, seit die Kinder Computer haben, bauen sie keine Hütten mehr. Und ich habe Maya Lunde am Anfang unseres Gesprächs gefragt, was das für sie aussagt.
First of all, the free time is very organized.
Erstens ist die Freizeit sehr gut organisiert. Zweitens, und das ist noch wichtiger, sitzen sie drin, zu Hause, allein vor ihren Bildschirmen. Warum ich darauf hingewiesen habe? Sie wissen, ich habe Bücher über Bienen, über Wasser und über Samen geschrieben. Und ich finde, die Verbindung zur Natur ist wirklich wichtig. Um motiviert zu sein und die Natur zu retten, braucht man diese Verbindung. Und wir haben jetzt eine Generation, die aufwächst und so viel Zeit damit verbringt, auf Bildschirmen Nachbildungen der Welt zu betrachten, anstatt in der realen Welt zu sein. Dadurch verlieren diese Kinder den Sinn für die Natur und sie verlieren die Verbindung zu all den kleinen Dingen, die die Welt eigentlich ausmachen.
They lose the connection and they lose connection with all those small things that is actually the world.
Das norwegische Bildungssystem gilt ja weltweit als beispielhaft, auch was die Digitalisierung des Unterrichts angeht. Sie nennen Norwegen ein digitales Labor der Kindheit. Was meinen Sie damit?
In Norway we have digitalized childhood in more than in any other countries.
In Norwegen ist die Kindheit stärker digitalisiert als in jedem anderen Land. Kinder und Jugendliche sind in Norwegen täglich länger online als in jedem anderen europäischen Land. Auch die norwegische Schule ist stärker digitalisiert. Jedes Kind in Norwegen hat in der Schule sein eigenes Gerät und bringt es auch mit nach Hause. Was die Digitalisierung der Schulen in Norwegen angeht, würde ich eines sagen. Machen Sie in Deutschland nicht die gleichen Fehler. In Norwegen werden jetzt in den Grundschulen die Bildschirme abgeschafft. Die Bücher kommen zurück. Wir machen also wirklich einen Schritt zurück, denn es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leseleistungen sinken, die Lernergebnisse, die Konzentration, alles sinkt. Machen Sie also bitte nicht die gleichen Fehler wie wir.
Learning results, concentration, everything is going down. So please don't do the same mistakes as we did.
An einer Stelle des Buches fordern Sie uns Lesende auf, uns auch mal vorzustellen, wie unsere Kindheit ausgesehen hätte, wenn es damals schon Internet und soziale Medien gegeben hätte. Warum ist es wichtig, dass wir uns das mal vor Augen führen?
I think a lot about who I was when I was 13, how vulnerable I was.
Ich denke viel darüber nach, wer ich mit 13 war, wie verletzlich ich war. Und ich frage mich zum Beispiel, wie es sich anfühlen würde, immer nur die anderen zusammenzusehen, ohne dass ich eingeladen werde. Das sind Erfahrungen, die die Jugendlichen heute in den sozialen Medien machen. Und ich frage mich auch, ob ich Autorin geworden wäre. Dafür brauchte ich die Phasen von sogenannter Langeweile, in denen ich Zeit hatte, meine Fantasie zu entwickeln. Ich hätte keine Zeit gehabt, Bücher zu entdecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich unter den heutigen Umständen Autorin geworden wäre.
Sie schreiben, dass Sie selbst auch Formen von Internetsucht entwickelt haben. Ich kann mich mit dem, was Sie da beschreiben, identifizieren und sicherlich viele andere, die Ihr Buch lesen, auch. Ein Grund, der immer wieder genannt wird, warum unsere Kinder dem Internet, den Handys so verfallen ist, lautet, weil wir Eltern so schlechte Beispiele, so schlechte Vorbilder sind. Sie nennen aber diese Aussage, Eltern sind schlechte Vorbilder, eine Ablenkungstaktik. Warum?
That we are bad role models doesn't mean we have to let be doing something with our children.
Dass wir schlechte Vorbilder sind, heißt ja nicht, dass wir unseren Kindern etwas erlauben müssen. Es ist, als würden wir sagen, wir trinken Alkohol, also sollten unsere Kinder auch Alkohol trinken. Wir müssen etwas gegen die Bildschirm- und Technologienutzung unserer Kinder unternehmen, aber natürlich auch gegen unsere eigene, denn das ist auch ein Problem, das wir haben.
Maya Lunde, Sie demonstrieren auf der Basis zahlreicher wissenschaftlicher Studien, wie schädlich der exzessive Gebrauch des Handys, des Internets ist auf die Entwicklung der Sprachfähigkeit, die Entwicklung sozialer Verbindungen, die Lesefähigkeit und auch die Konzentration. Und Sie beschreiben, wie dadurch die Natürlichkeit eines Menschen zerstört wird. Warum dieser Fokus auf Natürlichkeit?
Well, we are bodies.
Nun, wir sind Körper, wir sind physische Wesen. Wir sind Wesen, die darauf ausgerichtet sind, in einer Gruppe zu sein. Wir brauchen einander. Wir erkunden die Welt durch unseren Körper, durch unsere Augen oder unser Gehör und durch den Umgang mit anderen Menschen. Und die Bildschirme rauben uns diese drei Dinge, die wir am meisten brauchen. Sie rauben uns den Schlaf, sie rauben uns die Bewegung und sie rauben uns das Zusammensein mit anderen Menschen, das Knüpfen von Kontakten. Und für Kinder ist das alles besonders wichtig, denn sozial kompetente Menschen zu werden, erfordert viel Training. Deshalb brauchen sie den Kontakt zu anderen Kindern und vor allem das Spielen. Spielen, freies Spiel ist essentiell für eine gesunde Kindheit. Weil Sie die Studien ansprechen, je tiefer man gräbt, desto düsterer wird es, würde ich sagen. Und wenn man sich das Gesamtbild ansieht, macht es mich sogar ein bisschen wütend. Wütend, dass wir das zugelassen haben und so naiv waren, dass Big Tech die Kindheit verändert. Mehr noch, unsere Kinder sind zu Produkten der größten Industrie der Welt geworden.
From being children to being products in the biggest industry in the world.
Sagt Maya Lunde über ihr Buch Rettet die Kindheit. Gleich geht's weiter im Gespräch über ihr neues Sachbuch. Aber zuerst hören wir von Decker Like We Once Did.
Favorit Buch.
Unser Favorit ist in dieser Woche Maya Lundes Buch Rettet die Kindheit, in dem es um die Folgen der Digitalisierung für unsere Kinder geht. Ein Sachbuch also, geschrieben von einer Romanautorin. Merkt man das dem Buch eigentlich an, Thomas?
Unbedingt. Es ist sehr zugänglich geschrieben. Maya Lunde findet auch immer wieder literarische, sehr eingängige Bilder. Auf die habe ich Sie in unserem Gespräch auf der Buchmesse angesprochen. Zum Beispiel auf eine Figur, die sie einführt. Der Mann, der die Schule digitalisiert hat. Ich habe sie gefragt, warum es wichtig ist, uns diese Figur zu vergegenwärtigen.
Because it has usually been a he.
Weil es vor Ort fast immer Männer sind. Die Digitalisierung der Schule wird in der Regel von einem sehr technikoptimistischen Menschen geleitet. Jemand, der glaubte, die Zukunft zu begrüßen und der ein Gespür für die Marketingsprache der Tech-Konzerne, der großen Technologiekonzerne hatte. Nach dem Motto, das ist hier, um zu bleiben, das ist die Zukunft, wir müssen auf diesen Zug aufspringen, bevor er abfährt. Diese Art von Sprache hat sich auf die Schulen ausgewirkt. Wir müssen davon wegkommen, wir müssen diese Art von kritiklos positiver Einschätzung ändern. Wir müssen uns ansehen, was das beste Lernen ermöglicht. Und anstatt uns zu fragen, wie wir Technologie in der Schule einsetzen können, müssen wir uns fragen, wie Kinder am besten lernen.
How can we use technology in schools? We have to ask ourselves, how do children learn?
Es gibt ja schon viele Bücher über dieses Thema, aber die meisten entwickeln individuelle Lösungen. Zum Beispiel, wie schaffe ich es, aufs Handy zu verzichten? Wie schaffe ich einen digitalen Detox? Und Sie schreiben, Meyer-Lunde, das ist nicht der Weg, ein soziales Problem anzugehen, nach individuellen Lösungen zu suchen, sondern Sie sagen, lasst uns zusammenarbeiten. Wer sind wir?
The main message of my book is exactly that. We have to do this together.
Das ist die Kernbotschaft meines Buches. Wir müssen das gemeinsam auf gesellschaftlicher Ebene tun. Und wir brauchen sowohl Graswurzelbewegungen, wie sie in Norwegen und vielen anderen europäischen Ländern derzeit großartige Beispiele sind, wie zum Beispiel Warte bis 8 oder Smartphone-freie Kindheit. Und wir brauchen auch die Politik. Wir brauchen Altersgrenzen für soziale Medien. Wir müssen die Tech-Giganten einschränken. Und wir müssen besonders süchtig machendes Design einschränken, von dem die Apps voll sind.
Meyer-Lunde, Sie verlangen auch, dass die Gesundheitsbehörden einschreiten. Was können die im Zusammenhang mit Digitalisierung, Handy, Apps denn leisten?
To change the norms.
Um die Normen zu ändern, was ebenfalls ein sehr wichtiger Aspekt ist, brauchen wir bessere Richtlinien der Regierungen und Gesundheitsbehörden. Beispielsweise wäre eine Richtlinie, mit dem Smartphone zu warten, bis das Kind ein Teenager ist, und mit sozialen Medien zu warten, bis es 16 Jahre alt ist.
Lassen Sie uns mit einem Buch enden. Michael Endes Roman Momo. Aus diesem Roman zitieren Sie Ihr ganzes Buch hindurch. Was können wir von Michael Ende lernen?
Well, in Momo, these gray men have come to steal our time.
In Momo stehlen uns diese grauen Männer unsere Zeit. Ich meine, das ist ein so genaues Bild für das, was uns heute widerfährt. Was wir daraus lernen können, ist, dass wir uns Zeit zurückholen müssen. Wir müssen verstehen, wenn etwas kostenlos ist, wie so vieles im Internet, sind wir das Produkt. Und ich glaube, viele von uns, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, haben es satt, Mark Zuckerberg immer in der Tasche bei sich zu haben. Wir wollen weg von diesem destruktiven Umgang, insbesondere mit sozialen Medien. Deshalb müssen wir die Verantwortung übernehmen. Wir müssen entscheiden, wie wir Technologie nutzen. Wir können nicht zulassen, dass die Tech-Giganten aus Silicon Valley und China bestimmen, wie unsere Gesellschaft ist.
Decide how our society is.
Thank you ever so much for fighting for our children and giving us so much time, Meyer-Lunde.
Thank you.
Meyer-Lunde mit Rettet die Kindheit. Das Sachbuch ist erschienen bei BTB, wurde übersetzt von Ina Kronenberger, hat 208 Seiten und kostet 18 Euro.
Nehm ich zum Tee einen Schuss LSD.
Hildegard Knef war nichts fremd. Sie war Schauspielerin, Chansonsängerin, Bestsellerautorin und so etwas wie das personifizierte Lebensgefühl von Berlin. Ihre Biografie liest sich wie eine Parallelgeschichte zur deutschen Geschichte seit den 1940er Jahren.
Jetzt gibt es diese Biografie in einer neuen Form, nämlich als Comic von Moritz Stetter. Betitelt so einfach wie passend, die Knef. Wir haben mit Moritz Stetter auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen.
Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Moritz Stetter.
Dankeschön, freut mich hier zu sein.
Eine meiner Lieblingsstellen in einem Hildegard Knef-Lied lautet: Und sehe ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien, die Leute sich bemühen, Berlin bleibt doch Berlin. Warum haben Sie sich als Hamburger um die Berlinerin Hildegard Knef bemüht?
Hildegard Knef war immer so ein bisschen am Rande meiner Wahrnehmung. Ich wusste, sie ist eine coole Person. Ich kannte ein, zwei Songs, natürlich Von nun an ging es bergab und Die roten Rosen. Ich wusste, eines Tages werde ich mich mal mit ihr beschäftigen müssen. Und als dann dieser 100. Geburtstag anstand, habe ich das mal ganz kurz gemacht bei Wikipedia und war direkt Feuer und Flamme. Das ist ja sehr leicht, sich für Hildegard Knef zu begeistern. Und ich wusste direkt, daraus kann man auf jeden Fall sehr gut eine Graphic Novel oder eine Comic-Biografie machen.
Was war denn der Funke? Was war der Moment, wo Sie gesagt haben, wow, da steckt was drin? Lässt sich das auf einen Moment festmachen, auf eine Episode oder?
Ich glaube, das ist einfach das Faszinierende an Hildegard Knef, dass sich das halt nicht festmachen lässt, sondern es ist die Fülle auch an Versionen, die sie ist, also an Karrieren, die sie verfolgt hat. Sie hat ja angefangen als Trickfilmzeichnerin, dann Hollywood-Schauspielerin, dann Sängerin, dann Schriftstellerin. Es ist einfach diese Vielseitigkeit und diese Vielschichtigkeit. Man kann sie nicht so richtig greifen auch. Und das macht sie so faszinierend und einzigartig.
Aber was ich ungemein gelungen finde in Ihrem Buch, und da greifen Sie sie ja doch in gewisser Weise, dass im Grunde genommen die Texte in den Sprechblasen, in den erzählenden Passagen zu ganz großen Teilen aus den Liedtexten von Hildegard Knef und aus den autobiografischen Romanen stammen. Warum haben Sie sich zu dieser, sag ich mal, Texttreue entschieden?
Das ist an sich mein Ansatz bei biografischen Arbeiten. Ich bin kein großer Fan von allzu großer Fiktionalisierung bei historischen oder biografischen Themen. Ich brauche immer zumindest eine Quelle, auf die ich mich stützen kann bei allem, was ich erzähle. Und also, dass bei Hildegard Knef halt so viel Material da ist, so ein großer Schatz, das wäre ja ziemlich hanebüchen von mir gewesen, jetzt zu sagen, nein, das schiebe ich alles zur Seite und ich mache da was ganz anderes und was ganz Neues daraus. Also
wie oft mussten Sie beim Lesen der Biografie denken, das kann doch nicht wahr sein?
Relativ oft, und man muss dieses biografische Buch auch mit Vorsicht genießen. Also Hildegard Knef hat sich schon ihr Leben auch so ein bisschen zusammengedichtet und ein bisschen spannender gemacht wahrscheinlich. Das weiß man heute aus vielen biografischen Quellen und da wurde viel recherchiert darüber. Ich finde das aber auch überhaupt nicht verwerflich. Das zeigt eher ihre Fantasie und ich möchte jetzt auch gar nicht im Einzelnen sagen, was an diesen Erzählungen stimmt und was nicht.
Es gibt kaum ein markanteres, schöneres Gesicht in der Nachkriegszeit als das von Hildegard Knef. Haben Sie nicht ein bisschen Angst gehabt, das zu zeichnen?
Das müssen natürlich andere beurteilen, ob mir das einigermaßen gelungen ist, ihre Schönheit und Markanz irgendwie darzustellen. Natürlich hatte ich da ein bisschen Ehrfurcht davor. Ich finde es tatsächlich einfacher, Männer zu zeichnen. Da ist es nicht ganz so das ultimative, einzige, wichtige, dass man diesen Menschen jetzt attraktiv zeichnet. Das war eine größere Herausforderung. Ich habe mir jetzt aber diese Herausforderung angenommen, weil ich habe schon mehrere Biografien über Männer gemacht und ich dachte, das kann so nicht weitergehen. Es muss jetzt mal eine Frau sein und wenn, dann Hildegard. Und wie gesagt, das müssen andere beurteilen, ob mir das einigermaßen gelungen ist.
Wenn ich das kurz beurteilen darf, ist es Ihnen fantastisch gelungen, angefangen vom Cover, dass da Hildegard Knef mit ganz wenigen Strichen, also es gibt ja sozusagen gar keine Linien im Gesicht, sondern es ist sozusagen nur die Umrisse. Aber man sieht sofort, also wenn da nicht Knef drüber stünde, man wüsste sofort, das ist die Knef bei dem berühmten Konzert in der Berliner Philharmonie 1963. Anderes Bild, was ich fantastisch finde, ist ein Bezug zu Russ Meyers Film Faster Pussycat mit dieser gigantischen Frau. Welche Freiheit nehmen Sie sich da? Was legitimiert sozusagen Russ Meyer in Zusammenhang mit Hildegard Knef zu bringen?
Ich habe mir da natürlich so ein altes Filmplakat als Vorlage genommen. Es geht ja in dieser Szene darum, dass Hildegard vor ihrem Skandalfilm Die Sünderin quasi als große nackte Frau auf Deutschland zumarschiert. Und das ist damals wie so ein Horrorfilm. Und ich dachte, das ist eine ganz passende Referenz, dass sie wie so ein King Kong oder so ein Riesenfrauenwesen auf Deutschland zu marschiert und alle geraten in Panik. Das erschien mir irgendwie schlüssig.
Ich finde das ungemein schlüssig, weil diese Russ Meyer Filme waren ja die Skandalfilme der 60er Jahre und sie beziehen sich dann ja eben auf Die Sünderin, diesen Skandalfilm, den ja Hildegard Knef kommentiert hat mit dem Satz, bei einem Film machen sie Revolution, bei Auschwitz haben sie geschwiegen. Hildegard Knef war Zeitzeugin. Sie hat für die Nazi-Filmindustrie gearbeitet, für diese Trickfilme. Welche Rolle spielt Hildegard Knef sozusagen in diesem Zusammenhang als Zeitzeuge, als Beobachterin des Übergangs vom Nationalsozialismus zur Bundesrepublik?
Also sie ist halt diese Generation, die in der Nazi-Zeit aufwächst und die da in diese Indoktrinierung und in diese Gehirnwäsche komplett reingerät und der man, glaube ich, auch einfach aus diesem Grund jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen kann. Auch, dass sie jetzt nicht irgendwie, klar, es gab auch junge Menschen, die in den Widerstand gegangen sind zu der Zeit und die sich da gegen das Unrecht gestellt haben. Zu denen gehört sie nicht. Sie hat sich arrangiert. Ich weiß nicht, ob ich Mitläuferin sagen möchte, aber hat halt versucht, innerhalb dieses Systems irgendwie voranzukommen und ihren Ehrgeiz in irgendeiner Form voranzubringen und hat da Entscheidungen getroffen, die man aus heutiger Sicht, glaube ich, als Mensch, der nicht in dieser Situation ist, auch nicht zu bewerten hat. Auch da würde ich sagen, dass er in der Vergangenheit viel Ungerechtes über sie geschrieben wurde. Und ich hatte auch ein bisschen überlegt, ob ich dieses Motiv dieser Mitläuferin im Nationalsozialismus, ob ich das noch in einem größeren Rahmen stattfinden lassen soll. Habe dann aber entschieden, dass ich das eher so mitschwingen lasse und aber den Lesenden selber überlasse, wie sie das einzuordnen haben.
Wunderbar, in Ihrem Buch sind die Begegnungen mit Marlene Dietrich. Da ist sozusagen die Herausforderung der besonderen Physiognomie eine doppelte. Was ich auch nicht wusste, ist, dass sie mit Ludwig Marcuse befreundet war. Also Helga Knef ist, so wie Sie sie darstellen, mit ganz unterschiedlichen Bereichen der deutschen Nachkriegskultur verknüpft. Wenn Sie abschließend sagen würden, welche Bedeutung hat denn Helga Knef neu bewertet für die deutsche Kultur?
Das traue ich mich jetzt gar nicht so richtig einzuordnen, da bin ich glaube ich auch nicht also jetzt der Richtige dafür. Aber ich würde sagen, sie hat eine sehr viel größere Bedeutung dafür, als wir ihr in den letzten Jahren, Jahrzehnten beigemessen haben. Und ja, ich bin sehr dafür, sich damit mehr auseinanderzusetzen, weil es gehört mit zu den besten Texten, zu den literarisch wertvollsten Sachen, die ich wirklich in deutscher Sprache aus der Popkultur kenne. Und ich würde sagen, beschäftigt euch mehr mit Hildegard Knef.
Moritz Stetter, Die Knef, ist erschienen bei Carlsen Comics, hat 208 Seiten und kostet 28 Euro. Keiner bringt die Literatur so auf den Punkt wie er, beziehungsweise auf den Strich. Der Wiener Zeichner und Comic-Künstler Nicolas Mahler. Er hat nicht nur Weltliteratur wie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, James Joyce, Ulysses und Musils Mann ohne Eigenschaften zum Comic gemacht, sondern auch Graphic-Novel-Biografien über Thomas Bernhard oder Franz Kafka geschrieben und gezeichnet.
Wir waren natürlich gespannt, ob Nicolas Mahler einen Beitrag zum Thomas-Mann-Jahr leistet. Wird und tatsächlich jetzt ist es soweit. In seinem Eigenverlag gibt es ein Heftchen mit Thomas Mann als Comicfigur und darüber sprechen wir jetzt mit ihm, dem Leiter der Schule für Dichtung in Wien. Guten Tag, Nicolas Mahler.
Hallo, guten Tag.
Ja, Herr Mahler, Sie lassen Thomas Mann auf zwei andere Stars der Weltliteratur treffen, nämlich auf Stephen King und J.R.R. Tolkien. Was hat Sie daran gereizt, Thomas Mann mit dem Großmeister des Horrors und mit dem Erfinder des Fantasy-Imperiums zu konfrontieren?
Also angefangen hat es ja eigentlich damit, dass ich recherchiert habe für ein Buch, das nächstes Jahr bei Suhrkamp erscheint, in Tagebüchern und Briefen von großen Autorinnen und Autoren, die übers Schreiben und über Literatur nachdenken. Also so eine Kompilation, und da ist mir aufgefallen, was sie eigentlich alle eint, ist, dass sie eine extreme Geringschätzung für zeitgenössische Kollegen und Kolleginnen haben. Also das trifft eigentlich auf fast alle zu.
Ja.
Und es auch eigentlich immer besser wissen, wie es eigentlich gehören würde. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte auch fiktive Paarungen machen. Dann ist mir natürlich Thomas Mann, wirklich auch wegen dem Jubiläum, in den Sinn gekommen. Und Thomas Mann ist natürlich ein erfolgreicher Autor, aber es gibt immer noch erfolgreichere. Also ich nehme an, dass Stephen King mehr verkauft hat, oder?
Ja,
glaube ich auch.
Und dann haben wir gedacht, Thomas Mann braucht einen Widersacher, der mehr verkauft.
Ein Endgegner. Das Heftchen funktioniert von zwei Seiten. Auf der einen Seite trifft Thomas Mann Stephen King und wenn man das Heftchen umdreht, dann gibt es eine Begegnung mit Tolkien. Wie sind Sie denn selbst Thomas Mann bisher begegnet? Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu ihm und seinen Büchern beschreiben?
Ich würde sagen, sehr oberflächlich. Also so richtig tief eingedrungen bin ich noch nicht. Mir ist er natürlich immer ein Begriff gewesen als genau ein Autor, der genau ein Leben führt, das die wenigsten führen, nämlich das Zimmer wird verschlossen, die Familie darf nicht stören und der Großdichter schreibt. Also so ein Klischee ist mir von Thomas Mann immer im Kopf gewesen.
In meinem auch. Und er hat einen Anzug an beim Schreiben. Eine Krawatte beim Schreiben.
Genau, und eine sehr gute Haltung, sitzt sehr gerade beim Schreibtisch und ist sehr steif. Und so war er mir im Kopf und meine Leseversuche waren dann auch immer von diesen Bildschirmen geprägt. Und so richtig entspannt kann ich mich ihm noch nicht nähern, aber ich habe es seit Jahrzehnten vor. Also ich muss wirklich zugeben, es ist oberflächlich, die Beschäftigung mit Thomas Mann, eher mit seinem Bild, dem Öffentlichen.
Bei Thomas Mann beim Lesen hat man manchmal auch das Gefühl, dass man selber ganz gerade sitzt. Bei Ihnen, Nicolas Mahler, ist es ja so, dass Sie Ihre Figuren mit wenigen Strichen auf das Wesentliche reduzieren. Also Franz Kafka wird bei Ihnen zu einem Scheitel und Ohren und Thomas Bernhard zeichnet sich vor allem durch eine große Knubbelnase aus. Friederike Mayröcker haben Sie mit einem wuscheligen schwarzen Schopf porträtiert. Wie schwer war es denn jetzt, diesen steifen Thomas Mann visuell zu fassen zu kriegen?
Naja, es hat schon gedauert, aber es dauert eigentlich bei den meisten, bis man die einmal kriegt. Also außer Peter Handke, den hat man sofort. Der ist wirklich ein Geschenk, da braucht man nur einen Pinselstrich für die Frisur. Bärchen und er ist schon da. Beim Thomas Mann war schon ganz lustig, weil ich bin ja ganz gut eingezeichnet bei Thomas Bernhard. Und da merkt man ja schon auch den Unterschied. Thomas Bernhard, so eine runde Nase, die Bäckchen, ein bisschen so ein schlurfiger Gang. Das ist alles ganz anders als bei Thomas Mann. Thomas Mann ist natürlich eben gerade, eckig, nicht verspielt, eher spitz, gezogener Scheitel. Also den muss man auch zeichnerisch richtig konstruieren eher. Da kann man nicht so herumspielen. Der muss einfach gerade und steif sein.
Ist auf jeden Fall super getroffen mit dem Schnauzer. Und der sitzt ganz gerade bei Ihnen in dem Heft herum.
Niklas Mahler, das Heft erscheint in Ihrem Selbstverlag. Wann haben Sie denn den Verlag gegründet und woher kommt eigentlich dessen Name? Aus Paris, seltsame Werke.
Ja, das war wenig überraschend in der Corona-Zeit. Buchhandlungen waren geschlossen. Ich habe viel Zeit gehabt, in alten Zeitungen zu recherchieren. Das ist ja meine Leidenschaft, 20, 30er Jahre Zeitungen durchzuschauen, vor allem die Inseratenzeiten. Da ist mir aufgefallen, in einer Wiener Zeitung hat ein Mann, anscheinend wohnhaft in Paris, ein Inserat in die Zeitung gegeben. Da ist einfach gestanden, aus Paris seltsame Werke. Was hat er angeboten? Er hat angeboten, er schickt gegen Vorauszahlung in einem diskret verschlossenen Kuvert Publikationen, wo er nicht sagt, was es genau ist. Es richtet sich an eine Erwachsene und ist bestimmt keine Enttäuschung. Jetzt haben wir gedacht,
promising.
Dieses Konzept übernehme ich jetzt auch. Und mein Verlagslogo ist tatsächlich das Inserat von 1930 herum, aus Paris seltsame Werke.
Und in diesem Verlag, Niklas Mahler, ist jetzt auch die Begegnung erschienen von Thomas Mann mit Tolkien und mit Stephen King. Sind Sie einverstanden, dass wir eine dieser kurzen Begegnungen kurz vorlesen, vielleicht die mit Tolkien?
Ja, kann man machen.
Und wen würden Sie da lesen wollen, eher Thomas Mann oder eher Tolkien?
Na, nicht den Deutschen.
Okay, dann mache ich den Thomas Mann, das wollte ich immer schon mal. Okay, also man muss sich vorstellen, die beiden sitzen sich gegenüber. Und dann sagt Tolkien Folgendes.
Der Zauberberg war ganz nett.
Aber?
Wieso ist kein Zauberer drin vorgekommen? Und mehr Schauplätze hätten dem Roman gut getan. Und wieso bleibt er die ganze Zeit auf diesem einen Berg? Er hätte doch auf eine Reise gehen können. Nach Mordor zum Beispiel. Und ein Kampf mit einer Riesenspinne wäre auch ganz gut gewesen.
Wissen Sie was? Schreiben Sie Ihre Kolportage doch selbst.
Das war eine exklusive Live-Lesung mit Niklas Mahler als Tolkien und Anne-Dore Krohn als Thomas Mann. Die Unterhaltung mit Tolkien und Stephen King können Sie beziehen über Niklas Mahlers Homepage malermuseum.com im Doppelpack mit einer weiteren fiktiven Begegnung Jane Austen versus Marquis de Sade. Beide Bände zusammen kosten signiert 16 Euro.
Von Niklas Mahler sind zuletzt außerdem erschienen der Writers Block, also gehört absolut zu meinen Lieblingsbüchern dieses Herbstes. Ein Notizbuch mit 160 Blankoseiten und einem kleinen Daumenkino unten rechts gegen Schreibblockaden erschienen im Surkamp Verlag, kostet 6,99 Euro. Außerdem ist gerade erschienen dieses Jahr 3 Wochen mit Thomas Bernhard in Torremolinos, eine Reise und ihre Vorgeschichte im Korrekturverlag, 144 Seiten für 22 Euro.
Mein Gott, das waren ganz schön viele Werke aus Wien und Paris. Dankeschön fürs Gespräch. Bis bald, Niklas Mahler.
Danke. Danke. Ciao.
Danke.
Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Anne-Dore Krohn und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
Schönen guten Abend, Anne-Dore. Als wir neulich von der Sendung nach Hause gefahren sind, da hast du mir eine Geschichte erzählt aus dem neuen Erzählungsband von Peter Stamm. Die ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ein Junge möchte Astronaut werden und schließt sich irgendwie im Keller ein und die Eltern spielen mit. Wochenlang ist er nicht mehr erreichbar, als wenn er sozusagen im Orbit schweben würde.
Ja, die musst du unbedingt lesen. Die Geschichte heißt Mars und ist meine absolute Lieblingsgeschichte im neuen Kurzgeschichtenband von Peter Stamm. Und ich habe natürlich mit ihm darüber gesprochen und ich war sehr gespannt, was er zu dieser Geschichte erzählt.
Das hören wir gleich nach Dope Lemon, Stingray Pete. Sein Roman Agnes machte den Schweizer Schriftsteller Peter Stamm bekannt. Gerade berühmt wurde er dann mit Büchern wie Das Archiv der Gefühle, Die Gleichgültigkeit der Welt oder Weit über das Land. In der Schweiz gibt es sogar einen Peter-Stamm-Weg. Mit seinen neuen Erzählungen war er letzte Woche auf der Frankfurter Buchmesse und du, Anne-Dore, hast ihn dort am Stand seines Verlags, des S. Fischer Verlags, getroffen und dich mit ihm auf, Zitat, ganz dünnes Eis begeben.
Ja, genau, so heißt sein neuer Kurzgeschichtenband. Auf ganz dünnem Eis. Mit dem ist er jetzt zur Messe gekommen. Und das sind sehr dichte, sehr souverän erzählte Kurzgeschichten. Wie oft bei Peter Stamm geht es um die Frage nach Nähe und Distanz, das Verhältnis der beiden zueinander und um das vermeintlich Gewöhnliche, das einen mit den großen Fragen konfrontiert. Und ich wollte von Peter Stamm als erstes wissen, wie wichtig es für ihn als Autor eigentlich ist, dass die Geschichten in einem Kurzgeschichtenband von mehr zusammengehalten werden als von den Buchdeckeln.
Ich finde es schon wichtig. Ich finde auch die Reihenfolge wichtig der Erzählung. Das ist schon eine Art von Komposition. Ich habe jetzt nie so eine Konzeptsammlung gemacht, wo ich ein Gesamtkonzept hatte, weil mir das immer so ein bisschen, ich glaube, da hätte ich irgendwie, ja, auf was verzichten müssen. Also ich finde die Vielfalt auch schön in einem Band. Andererseits sollen die schon irgendwie zusammenpassen. Das tun sie oft einfach dadurch, dass sie im selben Zeitraum entstanden sind, wo ich mich mit gewissen Dingen beschäftigt habe. Aber ja, die müssen schon zusammengehören. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was es ist, was sie zusammenhält. Eher so vielleicht die Stimmung.
Der Titel ist jetzt ja auf ganz dünnem Eis. Wann haben Sie entschieden, dass es dieser Titel sein soll? Und warum soll es dieser Titel sein? Also es gibt ja diese berühmte Redewendung, sich auf dünnem Eis befinden, diese Grundunsicherheit. Was hat die Entscheidung beeinflusst?
Also es war bis auf einmal war immer der Titel der Erzählsammlung der Titel einer Erzählung. Und das sollte auch hier wieder so sein. Und das war so, der am besten passte für alle. Es sollte eigentlich sein auf dünnem Eis, aber der war nicht frei, der Titel. Und dann haben wir halt auf ganz dünnem Eis gemacht. Kleiner Kompromiss, aber ich finde, es geht schon. Und ja, weil viele der Figuren so ein bisschen auf dünnem Eis sich bewegen, würde ich sagen. Das ist vielleicht auch eine Gemeinsamkeit. Das sind alles Leute, die, ich würde nicht gerade sagen, in der Krise sind, aber sagen wir mal in Umständen, die nicht ganz klar oder nicht ganz eindeutig oder nicht ganz zufriedenstellend sind.
Vielleicht könnte man auch sagen, an kritischen Momenten ihres Lebens oder Momente ihres Lebens, in denen es um etwas geht. Zum Beispiel ein Skilehrer, der sein altes Leben in der Schweiz hinter sich gelassen hat und in einer Skihalle in Deutschland arbeitet. Es gibt eine Schauspielerin, die kommt sogar in zwei Geschichten vor, die verschiedene Rollen anprobiert, oder eine Soldatin im Kosovo. Und ich habe mich gefragt, wie sehr Sie als Autor Ihre Figuren im Griff haben oder ob es schnell in den Erzählungen vielleicht auch den Moment gibt, wo die Erzählungen Sie im Griff haben.
Ja, das muss eigentlich sogar so sein. Also wenn die Figuren nicht anfangen, selbst zu Dinge zu tun, sich selbst zu entscheiden, dann lebt die Erzählung nicht. Also das ist mir ganz wichtig. Gerade im Kosovo war es so. Ich bin da hingefahren, hatte keine Ahnung, was ich da erzählen soll. Das hat mich wirklich der Hintergrund vor allem interessiert, diese Truppe, die da sitzt und den Frieden bewacht. Dann habe ich einfach mal geschaut, was geschieht. Und dann hat sich's dann so entwickelt. Aber das war eigentlich weitgehend selbstständig dann.
Passt ja auch gut zum Titel der Geschichte, die heißt Jump and Run. Und jetzt haben Sie eben schon was genannt, wonach ich auch fragen wollte, nämlich wie viel Recherche bei diesen Geschichten nötig war. Das fand ich auffallend, dass bei einigen Geschichten ich als Leserin den Eindruck hatte, dafür haben Sie recherchiert. Sie haben ja auch lange Jahre als Journalist gearbeitet, haben Reportagen geschrieben, Porträts. Bleiben wir doch mal bei der Geschichte, dieser Stützpunkt im Kosovo. Sind Sie da hingefahren mit der Absicht, darüber eine Geschichte zu schreiben, oder war es anders?
Ja, absolut. Ich habe so nach dieser Zeit der Autofiktion, wo alle sich nur noch um sich selbst gedreht haben, und ich habe ja keine Autofiktion geschrieben, aber auch so Bücher, die eher so um den Autor gehen, oder hatte ich irgendwie Lust, wieder mal in die Welt rauszugehen, weil das ist ja auch ein Teil der Literatur, dass man einfach die Welt beschreibt, wie sie ist. Da habe ich mich ein bisschen besonnen auf diese journalistischen Seiten, wo ich auch einfach an Orte hingefahren bin und dann geschaut habe, was es da zu finden gibt. Es war nicht ganz einfach, da reinzukommen in Kosovo. Ich musste auch die Geschichte dann vorlegen der Truppe, damit die waren dann zwar ziemlich tolerant, also die wollten so ein paar dunkle Seiten dieser Stationierung nicht erwähnt haben, aber ich habe dann gesagt, das ist halt so, das bleibt drin, und das ging dann auch. Und ja, das war spannend.
Sie mussten die Geschichte vorlegen, das finde ich ja lustig. Und wurde dann noch viel verändert?
Nö, es waren eher ein paar militärische Sachen. Also es durfte zum Beispiel der Name eines Camps durfte nicht erwähnt werden oder so. Aber inhaltlich hat sich nichts verändert. Ich glaube, einmal war die Nationalität eines Soldaten angegeben. Das wollten sie nicht, damit nicht ein schlechtes Licht auf dieses Kontingent fällt. Aber ansonsten inhaltlich ist alles genauso geblieben, wie ich es wollte.
Sagt der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm, der für seine neuen Erzählungen in die Welt hinausgegangen ist, um zu recherchieren. Gleich geht's weiter mit dem Gespräch nach David Bowie, Live on Mars. Auf ganz dünnem Eis bewegen sich die Figuren in Peter Stamms neuen Erzählungen. Anne-Dore, wie nah kommt man diesen Figuren und ihren Konflikten denn beim Lesen?
Ja, ziemlich nah, aber je nachdem, welche Lebensthemen einen gerade fesseln, dockt man beim Lesen mal mehr oder mal weniger an. Mich hat besonders ergriffen eine Geschichte mit dem Titel Mars. Da geht es um die Entfremdung zwischen Eltern und einem erwachsenen Sohn. Er lebt noch zu Hause und er nimmt sich vor, eine Weltraummission zu simulieren. Und zwar im Keller des Elternhauses. Also er möchte sich über 6 Monate dort zurückziehen. Er nimmt Lebensmittel mit und so weiter. Und die Eltern sind dann in diesem Spagat zwischen loslassen müssen und schützen wollen. Sie spielen mit, der Vater verplombt sogar von außen die Tür zum Keller. Und ich wollte von Peter Stamm wissen, aus welcher Emotion heraus er diese Geschichte geschrieben hat.
Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, was ich immer gedacht habe in der Corona-Zeit. Irgendwann wird die, nicht in Form von Corona-Tagebüchern oder so, wird die in der Literatur wieder auftauchen, aber später. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die Situation, erstmal dieses Eingeschlossensein, das wir alle da empfunden haben. Hier ist es zwar ein freiwilliges, aber trotzdem ist es eine Isolation. Und es ist schon auch, ich schreibe ja nicht autobiografisch, aber es ist, hat natürlich damit zu tun, ich habe 2 Söhne und die sind so in dem Alter, wo sie langsam so sich von einem entfernen. Und das ist schwierig, weil man sieht manchmal, denkt Dinge, die sie machen, ach, ich würde das anders machen oder man möchte ihnen helfen. Und das ist irgendwie eine hochemotionale Situation. Und ich habe auch an diesen Song von Cat Stevens gedacht, Father and Son, wo auch der Vater dem Sohn irgendwie so Ratschläge gibt und sagt, aber jetzt musst du irgendwie losziehen.
Der Truppe im Kosovo mussten Sie die Geschichte vorlegen, Ihren Söhnen nicht, nehme ich an. Haben Sie trotzdem die Geschichte den Söhnen erst gezeigt, bevor die Eingang in den Band gefunden hat?
Nö, habe ich nicht. Ich habe es mir überlegt. Soll ich Ihnen sagen, ich habe was geschrieben über einen Vater und einen Sohn? Es sind ja nicht Sie, also das ist ja eine ganz andere Situation. Aber die Emotionen sind ja meine Emotionen. Die Emotionen des Sohnes kommen ja eigentlich gar nicht vor. Also von daher ist es eher eine Geschichte über den Vater als über den Sohn.
Sie haben ja eben sich schon von autofiktionalem Schreiben für sich distanziert. Es gibt von Ihnen in dem Roman In einer dunkelblauen Stunde die Figur eines Schriftstellers, Richard Wechsler. Und der sagt an einer Stelle, nie lügt man so schamlos, wie wenn man von sich selbst erzählt. Und ich musste jetzt aber an einen Satz denken, den ich neulich gehört habe, den Fellini gesagt hat, sogar wenn er einen Film über einen Fisch drehen würde, wäre das persönlich. Vor dem Hintergrund von diesem Fellini-Satz, wie persönlich sind Ihre aktuellen Kurzgeschichten?
Das ist schön, dass er das gesagt hat. Und ich habe eigentlich immer gesagt, meine Erzählungen, meine Romane sind persönlich, aber nicht autobiografisch. Also das sind immer Themen, die mich beschäftigen, die in irgendeiner Form und egal warum. Und von daher eben, das ist ein gutes Beispiel. Würde ich über meine Söhne schreiben, dann würde ich natürlich sofort versuchen, sie gut darzustellen. Oder also ich könnte nicht... Ich wollte nicht die Wahrheit über meine Familie schreiben, weil das niemandem was angeht. Aber wenn ich über einen anderen Vater und einen anderen Sohn schreibe, kann ich viel eher sehr ehrlich über meine Gefühle schreiben. Und von daher würde ich absolut das unterschreiben. Alles, was ich schreibe, ist sehr persönlich.
Ich finde, was Ihre Geschichten auch noch miteinander verbindet, ist, dass die oft so einen schwebenden Moment erreichen zwischen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel bei dieser Mars-Geschichte weiß man eine Weile wirklich nicht, ist dieser Sohn jetzt im Weltall oder nicht? Wo ist der eigentlich? Und da gibt es noch einige andere Stellen in anderen Geschichten, zum Beispiel die Schauspielerin, ist die gerade in ihrer Rolle oder ist sie in ihrem realen Leben? Also es gibt oft so Kipppunkte, wo man als Leserin und Leser orientierungslos ist. Was interessiert Sie daran oder was macht Ihnen daran Spaß?
Also Spaß macht mir dieses spielende Wechsel der Ebenen, weil das einfach, ja, es ist anspruchsvoller beim Schreiben. Und ich empfinde die Wirklichkeit auch so. Die Wirklichkeit ist mehrschichtig oder vielschichtig. Und ja, ich glaube, wir leben doch dauernd in einer Welt, die wir sehen, über die wir nachdenken, an die wir uns erinnern, wo wir in die Zukunft projizieren, wo wir uns Dinge wünschen. Also das sind immer ganz viele Ebenen, die da zusammenkommen. Und das soll auch in der Literatur so sein.
ist auf jeden Fall so eine Art Markenzeichen von Ihren Büchern, Peter Stamme. Auch in Ihren Romanen gibt es diese Momente immer wieder. Wir hatten vor kurzem in den Literaturagenten Ralf Rothmann zu Gast und der hat gesagt, dass er immer wieder unterschätzt, dass Erzählungen schreiben eigentlich viel anstrengender sei als das Romane schreiben. Gehen Sie da mit?
Ja, zum einen, weil es natürlich im Grunde, wenn 9 Erzählungen in einem Band sind, ist es 9-mal diese Entwicklungsarbeit, die bei einem Roman nicht viel größer ist als bei einer Erzählung. Also dieses, dass man überhaupt die Idee hat und wie man die angeht. Und man könnte theoretisch jede dieser Geschichten zu einem Roman ausbauen. Es ist eine sehr konzentrierte Arbeit. Ich vergleiche es oft in der Musik mit der Kammermusik. Also wo weniger Instrumente spielen, wo man jeden Ton klar hört und auch jeden Fehler hört. Was beim Roman bei der großen Symphonie viel weniger der Fall ist. Da kann auch mal einer einen falschen Ton spielen, das hört man gar nicht. Und von daher, ich mag dieses Konzentrierte, Reduzierte der Erzählung sehr.
Ralf Rothmann hat gesagt, ein Roman hat Gipfel und die muss er auch haben, während eine Kurzgeschichte, da ist alles Hochebene, da ist jedes Wort wichtig. Und das nehme ich jetzt aber nur als Überleitung zum Thema Landschaften, weil die Landschaften in diesen Kurzgeschichten, wie auch in Ihren Büchern, immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Ob es jetzt diese künstliche Schneelandschaft einer Skihalle ist oder ob das ein Schweizer Bergsee ist, dessen Wasserpegel sich verändert oder eine Vergletscherung einer Landschaft. Wie wichtig sind Ihnen beim Schreiben diese inneren Landschaften vielleicht so als Hintergrund, vor dem Ihre Geschichten sich abspielen?
Sehr wichtig. Ich glaube, das ist dann einfach, hat damit zu tun, dass ich jemand bin, der sehr gerne draußen ist. Ich bewege mich gerne in der Natur, ich beobachte das Wetter, ich beobachte Tiere. Das ist meine Welt. Ich fände es schrecklich, immer drin sein zu müssen. Und von daher nehme ich meine Figuren halt mit nach draußen. Und die fühlen sich da, glaube ich, auch ganz wohl meistens. Also diese Vorstellung, 6 Monate in einem Keller zu sitzen, finde ich grauenhaft. Das könnte das Schlimmste, was mir passieren könnte. Na, in einer Raum. Fähre sitzen wäre noch schlimmer, weil da kann man gar nicht mehr raus.
Peter Stamm war das im Gespräch über seine 9 Erzählungen. Der Band Auf ganz dünnem Eis ist bei S. Fischer erschienen, hat 192 Seiten und kostet 24 Euro.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Der Deutsche Buchpreis für den besten Roman des Jahres wurde auf der Frankfurter Buchmesse dieses Jahr an Dorothee Elmiger verliehen. Das Interview zu ihrem Roman Die Holländerin haben wir ja in der letzten Sendung ausgestrahlt. Das finden Sie noch in unserem Sendungsarchiv.
Wir haben Dorothee Elmiger gefragt, welches Buch bei ihr ein Wirkungstreffer gelandet hat. Und da kam es zu einer überraschenden Verbindung.
Ein Text, der mich sehr beeindruckt hat, ist ein kurzer Text von Krasna Hawkeye. Auf Englisch wurde er mit The Last Wolf übersetzt und der hat eine ganz interessante Konstruktion. Einer sitzt in einer Berliner Bar und erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, von einer Einladung, eine Reise zu machen, um über einen Wolf zu schreiben. Und es ist eine unglaublich faszinierende, dichte Geschichte, die eben mit Sprache arbeitet, das hat mich sehr beeindruckt und auch bestärkt in meinen Versuchen.
Die neue Buchpreisträgerin Dorothee Elmiger empfiehlt den neuen Literaturnobelpreisträger László Krasna Hawkeye. Die Geschichte, die sie so beeindruckt hat, heißt The Last Wolf, ist aber noch nicht ins Deutsche übertragen. Das Motiv des Wolfes taucht aber auch im Roman Herrscht 07769 auf. Und dieses Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen, wurde übersetzt von Heike Flemming, hat 416 Seiten und kostet 16 Euro. Eine der ungewöhnlichsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts ist Diane Arbus. Die New Yorker Fotografin wurde bekannt mit ihren sehr besonderen Schwarz-Weiß-Porträts von vollkommen unterschiedlichen Menschen, zum Beispiel Zirkusleute, Zwillinge, Hauptsache jedenfalls Menschen jenseits der Norm. Und immer gibt es einen direkten Blick in die Kamera. Mit Diane Arbus Konstellationen präsentiert der Berliner Martin Gropius-Bau jetzt 454 Fotografien und das ist die bislang umfassendste Ausstellung des Werkes von Diane Arbus.
Am 6. November gibt es vom Verein Weiter Schreiben eine literarisch-performative Intervention. 3 AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten picken sich jeweils ein Foto von Diane Arbus heraus und tragen dazu Texte vor. Eine von ihnen ist die belarussische Autorin Julia Simafieva, geboren 1982. Sie lebt im Exil momentan als DAD-Stipendiatin in Berlin und mit ihr sind wir jetzt verbunden. Guten Abend, Julia Simafieva.
Guten Abend.
Ja, welche Fotografie von Diane Arbus haben Sie sich denn für Ihre Intervention im Martin-Gropius-Bau ausgesucht und warum ausgerechnet die?
Ehrlich gesagt, kenne ich die Fotografin von Diane Arbus seit langem, schon seit 20 Jahren. Ihre eineige Zwillinge hatte ich als mein Profilbild im Live-Journal sehr lange her. So, als ich die Einladung vom Projekt Weiterschreiben bekommen habe, einen Text zu einer Fotografie von ihr zu verfassen, war ich sehr glücklich. Und ich habe das Foto ausgewählt, das ich nie davor gesehen hatte. Das ist Woman on a Park Bench on a Sunny Day, New York, 1969.
Man sieht ja auf dem Foto eine ältere Dame, würde ich sagen, mit einem schicken Kostüm, das sich so dem Betrachter zuwendet. Und wir haben es ja schon eingangs gesagt, sie guckt einen direkt an. Ich kann den Blick von ihr nicht genau lesen. Sie haben dazu einen Text geschrieben. Wovon handelt der Text? Möchten Sie uns da schon vielleicht was von verraten?
Diane Arbus hatte viele sogenannte Freaks fotografiert, aber diese Dame sieht sehr gewöhnlich aus. Mhm. Und was ungewöhnlich für mich am Foto ist, ist der Schatten von Diane. Ich habe viele Fotos von Arbus gesehen und nirgendwo war sie sichtbar, nur hier. Und dann habe ich angefangen, mehr über Diane Arbus und das Foto zu lesen. Und ich habe entdeckt, dass die Dame auf dem Foto vielleicht Depression hatte und über diese Ähnlichkeit und über diese Verbindung zwischen den Fotografierten und der Fotografin schreibe ich in meinem Gedicht Frau auf einer Parkbank an einem Sonnentag, das Tina Wünschmann ins Deutsche übersetzt hat.
Ja, das ist wirklich interessant, dass Sie den Schatten erwähnen, weil auf der rechten Schulter dieser Woman on a Park Bench sieht man eben den Schatten. Und das ist anscheinend der Schatten von Diane Arbus selbst, von ihr und ihrer Kamera. Sie werden den Text ja Julia Simafieva am 6. November vortragen als Performance in den Räumen des Martin-Gropius-Bau. Wie ist diese Performance geplant?
Ich glaube, ich werde mein Gedicht vor dem Foto im Original auf Belarussisch lesen mit zwei anderen AutorInnen. Und die deutsche Übersetzung wird von Schauspielerin Melika Forotan gelesen werden. Und es wird auch die Musik von Nabil Arbaein gespielt. Ich glaube so, mhm. Ja.
Julia Simafieva, Sie leben seit 5 Jahren im Exil. Inwieweit glauben Sie, dass das Leben als Exilantin den Blick auf die Fotografie von Diane Arbus beeinflusst? Denn das ist ja die Idee dieser Intervention. Autorin und Weiterschreiben ist ja dieser Verein hier in Berlin, der ExilautorInnen es ermöglicht, weiter zu schreiben. Die Texte werden übersetzt ins Deutsche, damit eben hier auch ein Lesepublikum gefunden wird. Also inwiefern hat denn Ihr Leben im Exil den Blick auf diese Fotografie möglicherweise beeinflusst?
Ich habe schon gesagt, dass ich die Fotografie von Diane Arbus seit langem kenne. Und als junge Frau mochte ich diese Entfremdung von den Leuten, die sie fotografiert hatte. Mhm. Weil damals fühlte ich mich auch fremd, wie eigentlich viele Jugendliche. Aber jetzt bin ich fremd in einem anderen Land, fremd in einer anderen Sprache. Und ich freue mich sehr auf die Fotoausstellung, da ich diese Fotos zuvor nur im Internet gesehen habe.
Mhm. Ja, und die sind jetzt erstmals in dieser hohen Anzahl von Fotografien versammelt. Über 450 Fotografien kann man jetzt anschauen im Martin-Gropius-Bau. Julia Simafieva, von Ihnen ist ja auch gerade ein neues Buch erschienen. Und zwar eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Exil. Ich zerschneide die Geschichte, so heißt Ihr neues Buch. Und das versammelt Lyrik und Fotokollagen von Ihnen. Was fasziniert Sie an Fotokollagen, also am Zerschneiden und Neuzusammenfügen von Bildern?
Ich würde sagen, ich sehe Collage als eine Form des Exils, eine Kunst des Exils. Einmal wurde ich auch aus meinem damaligen Leben, aus meinem Land, aus meiner Geschichte ausgeschnitten und in einen neuen Kontext eingeklebt. Und jetzt muss ich irgendwie mit allen diesen Elementen kontaktieren, um neue Beziehungen einzubilden. Und die Idee des Buches kommt von meiner Verlegerin Reglinde Westphal von Edition Fröhlich. Und ich bin sehr dankbar für dieses Abenteuer, weil ich die Gedichte exklusive für dieses Buch geschrieben habe.
Ja, vielen Dank, Julia Simafieva. Die Intervention von Ihnen und von Abdulwahid Rafé und Sam Zamrik zu Fotografien von Diane Arbus ist zu sehen am 6. November um 19:30 Uhr abends im Martin-Gropius-Bau. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Anmeldung gebeten unter wittig@weiterschreiben.jetzt. Diese Adresse finden Sie auch auf den Webseiten des Vereins Weiterschreiben e.V.
Und wir stellen sie auch natürlich auf die Webseite der Literaturagenten. Und die Ausstellung der Airbus-Konstellation im Martin-Gropius-Bau läuft noch bis zum 18. Januar. Und der erwähnte neue Lyrik- und Collagenband von Julia Zimafieva ist erschienen in der Edition Fröhlich, wurde aus dem Belarussischen übersetzt von Tina Wünschmann, 80 Seiten, 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch. Und viel Erfolg für die Intervention am 6. November. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Eine Sache, Anne-Dore, wollte ich dich allerdings noch fragen. Am Anfang haben wir ja über Maja Lunde gesprochen und dass es in Norwegen, dass die Kinder da keine Hütten mehr bauen. Hattest du denn als Kind eine Hütte?
Nee, ich hatte keine Hütte, aber wir hatten einen Garten mit vielen Bäumen und ich bin mit meinen Büchern immer in den Apfelbaum geklettert. Oh. Und habe, ja, es war ganz toll, habe da immer stundenlang gelesen, bis irgendwann die Ameisenstraße kam. Und dann bin ich aber einfach umgezogen auf den Pflaumenbaum.
Dann wünschen wir, wo immer Ihr Lesesessel steht, dass Sie von nichts vertrieben werden und sagen tschüss bis zur nächsten Folge unseres Literaturagenten-Podcasts.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.